ich will einen Abschnitt aus dem Alten Testament auslegen. Renovierungsbedarf im Tempel. Gottes Haus, der Tempel, kommt in die Jahre, in dem Abschnitt, wovon ich lese, im 2. Könige 22, ist die Regierungszeit von einem guten König, einem gottesfürchtigen König, der heißt Josia. Aber weil dieser Tempel schon vor 300 Jahren von Salomo gebaut worden ist, ist ja klar, dass da eben schon mal ein paar Reparaturen fertig sind, bestimmt nicht zum ersten Mal. Aber man muss sich ja eben darum kümmern, um so Reparaturen. Und dieser König Josia, der tut es. Und es wird Zeit, dass er das tut, denn in der Zeit vorher, ungefähr 60 Jahre lang, haben gottlose Könige regiert, die sich im feuchten Kehricht um den Tempel gekümmert haben und bestimmt dann keinen Schlag dran gemacht haben. So Reparaturbedarf an Gebäuden ist ja normal. Jeder Hausbesitzer weiß es. Und auch der Tempel ist keine Ausnahme, denn der Tempel steht ja in der Welt. Er ist den weltlichen, den zeitlichen Bedingungen unterworfen. Und gut, dass der König Josia nach 18 Jahren im Amt dann an diese Aufgabe macht. Und ich teile die Predigt in zwei Teile. Zuerst, was renoviert, und dann, wie renoviert werden muss. 2. Könige 22, die Abvers 4. Der König Josia befiehlt: Geh zum Hohenpriester Hilkia und bitte ihn nachzuzählen, wie viel Geld das Volk bisher den Priestern abgeliefert hat, die den Tempeleingang bewachen. Dann soll er das abgezählte Geld den Bauführern geben, die für die Ausbesserungen am Tempel des Herrn verantwortlich sind. Diese sollen damit die Handwerker, Bauleute und Maurer bezahlen und außerdem sollen sie von dem Geld das Holz und die Steine für die Ausbesserungen kaufen. Die Bauführer brauchen über die Ausgaben keine Rechenschaft abzulegen, man soll auf ihre Ehrlichkeit vertrauen. Okay, der Reparaturauftrag ist erteilt von höchster Stelle, der König Josia macht es, hat seine Leute, die sich darum kümmern, gute Beziehung zu denen, man vertraut denen Geld an und die sollen da was arbeiten. Was war zu tun? Eben die Risse im Haus auszubessern mit Holz und mit geeigneten Steinen. Und wie gesagt, das ist nicht verwunderlich, sowas kommt vor, auch bei unserem Bauwerk hier, unserem Gemeindehaus. Neulich bei dem Dachunterstand sind ja da die Sachen runtergefallen, sodass es dann höchste Zeit war, dass wir in diesem Frühsommer angefangen haben, das ganze Haus zu streichen und den Dachunterstand zu reparieren. Sowas kommt bei Häusern eben vor. Was heißt es denn jetzt aber heute, diese alte Geschichte vor über 2.500 Jahren passiert? Der heutige Tempel, wenn wir heute an den Tempel, an das Haus Gottes denken, der besteht aus den wiedergeborenen Christen. Es ist kein Bauwerk, weder hier unser funktionales Gemeindehaus noch der Dom in Köln oder sonst irgendwie ein imposantes Bauwerk. Im Neuen Testament heißt es, dass das Haus des Herrn dynamisch ist, in den Glaubenden, in denen, die wiedergeboren sind, die durch die Bekehrung zu Jesus Christus neues Leben vom Heiligen Geist bekommen haben. Also alle Christen, egal wo sie wohnen, weltweit, die bilden dieses Haus des Herrn. Entsprechend zum Alten Testament, wo im Haus Gottes eben Gott damals wohnte, ist im Neuen Testament, in dem Bund, den Gott mit uns durch Jesus geschlossen hat, eben wir, die Wohnung Gottes, der Tempel Gottes, wird im Neuen Testament gesagt, die einzelnen Glaubenden. Die Bibel vergleicht einzelne Nachfolger Christi eben mit lebendigen Bausteinen, steht im Petrusbrief des Hauses Gottes. Und so kommt es, dass im Gegensatz zu dem alttestamentlichen Tempel im Neuen Testament der Gedanke an Tempel, an Haus Gottes, immer weiter wächst. Je mehr Christen und Christinnen dazukommen durch Glauben, desto größer und stärker und herrlicher wird dieses Haus Gottes. An anderer Stelle im Neuen Testament werden die vielen Christen als Leib Christi genannt. Aber ob es nun genannt wird Tempel Gottes, Haus Gottes oder Leib Christi, in der Gemeinde schaden Risse der Gesundheit, der Stabilität. Es ist schmerzhaft und es beeinträchtigt die Tragfähigkeit, die Bewegungsablauf, wenn zwischen Christen, die den Tempel Gottes ja bilden, wenn zwischen Christen etwas gerissen oder zerbrochen ist. Wie gesagt, sowas kommt vor. Entweder als Alterserscheinung im Lauf der Jahre oder auch durch einen Unfall, durch ein Missgeschick. Aber wir halten fest, es muss auf jeden Fall behandelt werden. Durch Bandagen oder vielleicht sogar durch eine Operation. Was sind denn im übertragenen Sinn so Risse im neutestamentlichen Tempel Gottes? Kurzum, grob gesagt, wenn Christen sich voneinander trennen, wenn sie zerreißen, innerlich erstmal so eine innere Kündigung, so eine innere Distanz aufbauen und dann vielleicht auch das vollziehen. Das kommt immer wieder vor. Mal geht es von der einen Seite aus, dass man mit etwas in der Gemeinde nicht mehr einverstanden ist, etwas nicht mehr mittragen kann. Oder es kommt auch von der anderen Seite, dass jemand rücksichtslos irgendwie rausgedrängt wird, man kümmert sich nicht mehr um den. Und manchmal wirken auch beide zerstörerischen Kräfte zusammen. Meistens wird es so gesagt, dass so Anlässe sind, so verschiedene Auffassungsunterschiede, Lehrmeinungen oder so. Aber viel mehr steckt dahinter ja belastete oder zerstörte Beziehungen, die da natürlich nicht offen genannt werden, sondern eben sachlich versucht wird, Diskussionen irgendwie so zu beheben an Beziehungen. Aber wir merken dann, dass es eigentlich an Beziehungen liegt, wenn eben gar keine sachliche Diskussion möglich ist. Gerade hier in der Gemeinde stellen wir fest, in vielen Hauskreisen wird viel diskutiert und gearbeitet biblisch über irgendwelche Themen und dann flutscht es so und dann ist es gut, dass wir davon was lernen. Aber in solchen kniffeligen, kribbeligen Situationen, wo eben so ein Riss eigentlich dahinter steckt, vielleicht hinter der Tünche, da merken wir das daran, wenn eben nicht mehr nüchtern, sachlich, ruhig gesprochen werden kann, sondern das gleich empfindlich reagiert wird. Man denkt, oh, was will der andere so? Und das passiert ja eben gerade bei Leuten, die ganz nah einander sind. Hier diesen Riss in meiner schönen Hose, der ist mir ja zugefügt worden, oder ich selbst war so blöd, dass ich eben zu nah dran war, weil ich ganz nah an diesem spitzen Teil war. Und so ist es auch mit neutestamentlichen Tempeln, wenn da die lebendigen Steine, die Menschen ganz nah beieinander sind, aber da ist was Hartes, da ist was Spitzes. Dann reißt es, wenn man sowieso kaum mit welchen zu tun hat. Da kommt nie irgendwie ein Riss zustande. Aber besonders schmerzhaft ist es, wenn, wie gesagt, in der eigenen Gemeinde, in der eigenen Familie, in der Ehe solche Risse passieren. Und ich bin davon überzeugt, dass es im Trend liegt. Ich denke, wenn ich das so sagen darf, es liegt im Trend. Es kommt immer wieder vor, an so vielen Gelegenheiten sich zu zerreißen, eben unversöhnlich auf seinen Positionen zu beharren und nicht eben aufeinander zuzugehen oder Unterschiede mal klein zu machen oder versuchen, die zu überbrücken. Dann ist jemand mit einer anderen Meinung nicht nur einer, der irgendeine andere Auffassung in einem bestimmten Bereich hat, sondern der wird dann zum Feind erklärt, von dem eine Gefahr ausgeht für mich. Und deswegen muss ich mich dagegen wehren. So droht gerade die Impfdiskussion auszuarten in der Gesellschaft. Von beiden Seiten, den sogenannten Impfgegnern oder den Impfwilligen. Dass da nicht mehr über irgendwelche Risiken oder Vorteile oder Nachteile gesprochen wird, sondern dass so ein Feindbild aufgebaut wird. Und solche Spaltungen in der Gesellschaft, das ist ja ein gesellschaftliches Phänomen in der Impfdiskussion, diese Spaltungen nehmen zu. Die Gräben zwischen den Teilen in der Gesellschaft werden tiefer. Und das wird ja schon in der Bibel prophezeit, für die Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Dass genau das passiert, was wir erleben. Und wir wissen nicht, wie schlimm das noch werden wird. Aber auch in Familien bilden sich Lager, die unversöhnlich gegeneinander stehen. Entweder von den Generationen her, zwischen Eltern und Kindern, schon alten Eltern, erwachsenen Kindern oder auch jungen Kindern dann. Oder bei den Herkunftsfamilien, das ist eine Familie, dauernd Streit darüber hat, welche jeweilige Schwiegerfamilie besser oder schlechter ist. Oder sogar in Paaren, bei ihren Ehepaaren selbst. Gerade die, wie gesagt, wenn man ganz nah an sowas ist, dann reißt man sich viel leichter und tut sich weh und enttäuscht sich. Und sogar in christlichen Kreisen ist dieser Trend zu beobachten, dass man auseinandergeht. Dass unter dem Motto von der reinen Lehre oder dem tadellosen Benehmen Gotteskinder sich von anderen Gotteskindern absondern sollten. Also wir merken, diese Entwicklung des Zerreißens, des Spaltens kommt immer mehr in der Gesellschaft, der Familie, bis in christliche Gemeinden auch hin. Und ich denke, die Entwicklung wird immer noch zunehmen. Aber wir dürfen uns nicht damit anfreunden. Wir sollen sie auf keinen Fall unterstützen. Weder bei uns selbst, noch eben in unserem Umfeld. Risse heute in dem neutestamentlichen Tempel Gottes. Jetzt der zweite Teil. Wie soll denn repariert werden? Ich lese mal die Verse weiter. Als der Hofsekretär Schafan zu Hilkia kam, zeigte der Hohepriester ihm eine Schriftrolle und sagte, dieses Gesetzbuch habe ich im Tempel des Herrn gefunden. Er gab es Schafan und der las darin. Danach ging Schafan zum König zurück und meldete ihm, wir haben den Opferkasten beim Altar geleert, das Geld den Bauführern ausgehändigt, die für die Arbeiten am Tempel verantwortlich sind. Und dann berichtete er von dem Buch, das der Hohepriester Hilkia ihm gegeben hatte und las es dem König vor. Als der König hörte, was in dem Gesetzbuch stand, zerriss er betroffen sein Gewand. Er beauftragte den Priester Hilkia, den Hofsekretär Schafan und dessen Sohn Ahikam, sowohl Achbor, den Sohn von Michaja und Asaja, einer der Hofbeamten, geht und fragt den Herrn um Rat für mich und für das ganze Volk von Juda. Was sollen wir denn jetzt tun, nachdem das Buch im Tempel gefunden wurde? Der Herr muss sehr zornig auf uns sein, weil schon unsere Väter nicht darauf gehört haben und nicht alles getan haben, was in diesem Buch steht. Also im Zug der Bauarbeiten haben Arbeiter dieses alttestamentliche Gesetzbuch gefunden. Und eigentlich ist es ja selbstverständlich, dass eben in Gottes Haus die Unterlagen von Gottes Bund mit dem Volk gefunden werden. Die liegen natürlich da. Es dürfte doch eigentlich keine Überraschung gewesen sein, dass in Gottes Haus irgendwie was von Gottes Wort drin zu finden ist. Aber es war eine Überraschung. Viele Jahrzehnte hat sich eben niemand um die Verbindung mit Gott gekümmert. Der Bund mit Gott geriet in Vergessenheit und mit ihm natürlich dann das Gesetzbuch. Und ich kann das gut verstehen, dass der Josia doll erstrickt, als er daraus vorgelesen bekommt, denn er muss ja Gottes gerechte Strafe fürchten. Aber der biblische Bericht geht so weiter in diesem Kapitel und in den nächsten Kapiteln, dass der Josia wirklich ganze Sache macht. Er erneuert den Bund mit Gott für sich und für das ganze Volk. Er bezieht da alle mit ein. Er macht gründliche Reparaturen, nicht nur an dem Tempel als Bauwerk, sondern eben im ganzen gottesdienstlichen Leben der Israeliten. Was heißt das für uns heute? Wie der Josia damals, das gottesdienstliche Leben der Glaubenden wieder in Ordnung gebracht hat. Die Grundlage des neuen Bundes, in den wir ja eintreten durften, ist Jesus, Gottes Sohn. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn dahin gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, also diesen Bund haben bis in Ewigkeit. Jesus ist der entscheidende, der Mittelpunkt, die Hauptperson. Der Sohn Gottes, der versöhnt uns mit dem Vater im Himmel. Sein Blut spricht uns von aller Schuld frei. Und auf seinen Namen sind wir getauft. Gnade öffnet uns die Tür zum ewigen Leben. Hast du womöglich die Verbindung zu dieser Grundlage Jesus gelockert? So wie damals die Israeliten das Gesetzbuch vernachlässigt haben? Eigentlich doch unvorstellbar, gerade für uns als Christusgemeinde. Ja, uns dürfte das doch nicht passieren, dass wir die Beziehung zu Christus vernachlässigen und lockern. Was sind wir denn dann für eine Christusgemeinde? Trotzdem, auch wir stehen in der Gefahr, die Quelle Jesus zu verlassen. Woran würden wir das denn merken, dass wir die Beziehung zu Jesus verlassen oder lockern? Es ist ja dann so, dass wir uns überlegen, wie kann unsere Gemeinde sicher leben, fest gegründet sein, auf dem rechten Weg sein? Und wenn wir dann nicht an Jesus denken, sondern vielleicht an Gemeinschaft vor Corona-Level. Wenn wir doch endlich mal wieder so sein könnten wie vor Corona, jetzt ohne blöde Masken und jetzt ist das Wetter noch einigermaßen mild mit Lüftungen, also ohne Lüftungen und ohne Abstand und so weiter und so fort. Wenn das wieder normal wäre, wenn wir denken, ja, mit so einer Gemeinschaft, das wäre doch toll, dann würde unsere Gemeinde wieder aufblühen und leben und großartig dastehen. Oder wenn wir an bestimmte Regeln denken. Regeln, die wir einhalten sollten und gar nicht übertreten. Oder dass wir daran denken, dass wir bestimmte Abschnitte der Bibel besonders wörtlich nehmen und betonen sollte und sagen, darauf kommt es an, diese Abschnitte der Bibel, die muss man doch auf jeden Fall haben. So gut es sich anhört und dagegen ja auch nichts zu sagen ist gegen diese einzelnen Sachen. Die Grundlage unseres Glaubens und unseres Gemeindelebens im neuen Bund ist Jesus Christus persönlich, der in seinem Heiligen Geist in uns wohnt. Dieser dreieinige Gott. Und wie gut, dass wir das in unserer Gemeindevision festgehalten haben, nach der wir ja uns richten und wo wir drin leben und sehen, auch jetzt von den Werten her, das sind ja Eigenschaften von diesem Jesus. In dieser Vision haben wir festgehalten, dieses Bild, was in der Bibel steht, in Johannes 15, Vers 1 und die folgende, dass Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Die Lebensquelle ist Jesus selbst. Ich will mal von unserem Urlaub berichten. In unserer Urlaubsreise sind wir eingekehrt in einem Gasthaus zum alten Weinstock. Das ist der Innenhof, da seht ihr, das ist alles ein Weinstock, worunter man dann schön essen kann. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und Jesus ist wirklich schon vor Urzeiten her, ihr seht da mal den Stamm, das ist ein einzelner Stamm, der ist baumdick, wo diese ganze Rebenflut dann herkommt. So alt ist der und so tragfähig ist der. Und so ist Jesus. Natürlich gibt Jesus uns Aufträge in der Gemeinde, was wir machen sollen. Haben wir schon vor 20 Jahren festgehalten, diese 5 Bereiche eben in der Gemeinschaft, im Kontakt, in der Entscheidung, in der Reife und im Dienst. Das ist wichtig, dass wir diese Aufträge erfüllen. Aber kein Auftrag, kein einzelner Lebensbereich unserer Gemeinde darf sich verselbstständigen. Als ob es auf den Erfolg in diesem Bereich ankommt und nicht auf die Verbindung zu Jesus. Lebensquelle ist Jesus und nicht irgendwie unser noch so toller, großartiger Einsatz in irgendwie einem der notwendigen Gemeindebereiche. Und Gott ist jemand, der in den Riss tritt. Die Uli hat es ja vorgelesen aus Jesaja 58. Jemand, der, wie ich vorher schon sagte, die Lebensquelle ist und die Versöhnung bringt, die Verbindung ja hergestellt hat zwischen Gott und Menschheit. Das macht Jesus. Er füllt den Mangel aus nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, was Risse nun mit sich bringen, wo Narben sind, wo Lücken sind, wo was fehlt. Ich habe da dieses Teil gesehen und fotografiert von diesem alten Weinstock. Er sorgt für Lebensquellwasser dazwischen drin, die Nährstoffe und was weiß ich, was da alles da ist. Jesus betet für die Einheit des Leibes. Er gibt den Schwung und den Schubs, dass wir wie diese Magnete an diesem Fliegengitter an der Eingangstür klack, 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 klack wieder zusammenkommen. Gott hat uns mit sich selber versöhnt in seinem Sohn. Und er erreicht sein Ziel, weil sein Sohn Jesus Christus die Quelle aller Vergebung ist. Er vergibt alle unsere Schuld. Das hat er am Kreuz vollbracht. Jesus ist das Lamm Gottes, auf dem die Schuld der Welt liegt. Noch viel mehr, als wir hier alle zusammen haben und auch zugeben würden. Wenn wir also als neutestamentliche Bauarbeiter Tempelreparaturen wie damals bei dem König Josia übernehmen wollen, dann brauchen wir zuerst die Herzenseinstellung von Gott. Dass wir so gesinnt sind, wie Jesus Christus ist. Dass, was Jesus das Herz bricht, über Risse überall, dass das auch unser Herz bricht. und dass wir uns verbindend einsetzen. Dass wir vergebungsbereit sind. Verbindungen herstellen. Frieden stiften. Und auch Andersdenkende wirklich gut leiden können. Und so wollen wir das machen in der Gemeinde. Wir finden es hilfreich, auf Gemeinsamkeiten hinzuweisen, anstatt Unterschiede zu betonen und darauf hinzuweisen und womöglich andere rauszudrängen. Und dann können wir uns auch über seine Frucht freuen, die so viel wächst aus diesem einen Weinstock, der Jesus Christus ist. Ganz klare Sache, was zerrissen ist, muss zusammengeflickt und was zerbrochen, verbunden werden. Damals hat der König Josia Bauarbeiter beauftragt, Risse im Tempel auszubessern. Wenn unser König Jesus Christus heute welche an diese Arbeit stellen will, wer stellt sich dafür zur Verfügung? Sind wir dabei? Vater im Himmel, du bist der, der Risse ausbessert, der in Versöhnung denkt, in Verbindungen schafft, der aus Zweien eins macht, der die Liebe selbst ist und Vergebung praktiziert. Von dir will ich lernen, von deinem Herzen mich beeinflussen lassen, dass du mich prägst ganz und gar. Amen.